Und wie wir vorbereitet sind, und ich glaube, da ist ja in der Gipfelerklärung, die kennt ihr, oder? Und ich glaube, das haben wir schon in Heiden, haben wir das besprochen, dieser Punkt 8. Und ich finde das ganz wichtig und ich habe eine hohe Achtung vor dieser Erklärung, wenn sie dann auch umgesetzt wird, oder? Also da steht ja, nach der Krise ist vor der Krise. Mhm. Also wegen der Corona. Aber was heißt nach der Krise? Also eigentlich erleben wir jetzt eine Zeit, wo wir nicht wissen, wie wir mit der Energie, wie wir uns gegenseitig unterstützen. Also diese demokratischen Staaten und demokratischen Länder und Kantone, wenn wir jetzt das runterbrechen auf die Bodenseeregion, wie wir uns unterstützen, ganz konkret eben mit Gaslieferungen zum Beispiel, oder? Sind wir da gerüstet, dass wir sagen können, wir sind eine Region, die in demokratischer Verfassung eben auch diese Werte hochhalten will und dann bereit ist, eben gemeinsam eben auch ein, was soll ich sagen, ein gemeinsames Opfer zu bringen? Mhm. Ich weiß es nicht.
Tja, ich weiß auch nicht, so Bodenseeregionen oder eben dann die Länder, die hinter den... dahinter stehen die Nationalitäten, also inwieweit man autark dann solche Dinge durchbringt, also als Bodenseeregion. Aber wir können ja für die Zukunft einfach uns das Beste wünschen und mit der Aufmerksamkeit durch die letzten Erlebnisse und Ereignisse, Corona-bedingt, einfach da.
Weshalb ich das gebracht habe als Historiker, oder? Also es gab ja eben das, was du erwähnt hast, diese Komplementarität, also Getreide wurde aus Süddeutschland in die Ostschweiz geliefert, mhm. weil wir zu wenig Ackerbau hatten. Wir hatten uns spezialisiert auf Viehwirtschaft zuerst und nachher dann Textilwirtschaft. Und wir waren eigentlich vollständig abhängig in der Grundversorgung, oder? Mhm. Und eigentlich hat das in einem gewissen Sinn, vielleicht musst du mir dann widersprechen, hat man immer versucht, eine gewisse Grundversorgung auch über die Grenzen hinweg eigentlich zu aufrechtzuerhalten. Man hat gewusst, dass dieses System um den See, dass die Grenzen nicht ganz zumachen kann, dass man einen gewissen Teil eben auch ins Ausland liefern mhm. muss, weil man wusste, dass man aufeinander abhängig, voneinander abhängig war. Mhm. Und jetzt haben wir den Nationalstaaten, das ist eine andere mhm. Ebene.
Ja, aber diese Vernetzung sieht man heute ja noch in Rorschach. Das Kornhaus, das ist so ein bisschen, im Grunde genommen, Entschuldigung, man kann die aktuellen Ereignisse nicht jetzt außen vor lassen. Oberschwaben war die Ukraine für die Schweiz, was die Getreideversorgung
genau.
Absolut. Angeht. Ja?
Absolut.
Und das lief über Übelingen, aber zum Teil auch über Lindau. Und im Spanischen Erbfolgekrieg, also zu Beginn des 18. Jahrhunderts, Spanische Erbfolgekrieg, komplexe Geschichte in dieser frühen Neuzeit, es geht darum, wer erbt, also die spanische Linie der Habsburger stirbt aus, wer erbt das Ganze. Und da melden verschiedene europäische Großmächte Anspruch an, natürlich auf Frankreich, das verhindern will, dass wiederum ein Habsburger nach Spanien kommt. Und dann gibt es also, hat man ja einen europäischen Krieg, der wird vom Zaum gebrochen. Frankreich auf der einen Seite mit einigen Verbündeten, auch Bayern, zählt dazu. Und auf der anderen Seite Österreich, das Deutsche Reich, außer Bayern und einigen anderen Ständen, England und die Niederlande. Süddeutschland wird Kriegsgebiet. Das bedroht die Ukraine, also die oberschwäbische Ukraine, wenn ich es mal so sagen darf. Man kann jetzt schweizerseits nicht ganz Oberschwaben schützen, aber zumindest die Exporthäfen. Und dann wird nach Lindau eine Schweizer Schutzgarnison gestellt. Lindau wird unter eidgenössischen Schutz gestellt, damit der Hafen offen bleibt. Hier in Lindau werden abwechselnd Berner und Zürcher Soldaten stationiert, die dafür sorgen, dass der Hafen nicht von einer der kriegsführenden Parteien besetzt wird, die also sozusagen Lindau zur neutralen Zone erklären. hat eine gewisse Auswirkung, wenn ich vielleicht diese Anekdote erzählen darf. Wenn junge Männer irgendwo in Garnison liegen und da gibt es auch junge Frauen und klar, man kommt sich näher. Und ein Berner Soldat verspricht einer Lindauerin die Ehe. Und man kommt sich halt sehr nah und das hat Folgen. Und jetzt wird der junge Mann aber wieder zurück beordert, wird abgelöst, er geht wieder nach Hause. Und zwar ist er im Emmental zu Hause. Und diese Lindauerin merkt, oh, bei mir hat sich was getan und der Kerl hat mir die Ehe versprochen, der ist abgehauen. Dem muss ich hinterher. Dann taucht die im Emmental auf und sucht so lange, bis sie ihren
Kindsvater
da gefunden hat und fordert das Eheversprechen ein, das er auch erfüllen muss. Ja? Und seitdem gilt, also im Emmental gibt es den Begriff, ich kann es im dortigen Dialekt nicht sagen, Lindauerin, das steht da für taffe Frau. Ja?
Also, super.
Es ist jetzt Westschweiz und nicht Ostschweiz, aber okay. Und vor 20 Jahren hat mal eine Theatergruppe von der Mittelschule in Burgdorf, also am Beginn des Emmentals, das mal hier aufgeführt, die Kinder, das war verrückt, das war als Theaterstück, ja, das war ganz klasse, also das war, lebt da noch weiter, also Lindauerin heißt da, ist ein Synonym für taffe Frau, ja. Es ist auch umgekehrt passiert, ja. Das ist diese Lage Lindau im See, 30er Krieg, die Schweden belagern Lindau. Sie können die Stadt nicht einnehmen oder sie haben die Stadt nicht eingenommen. Das hat damit zu tun, dass die Schweden irgendwann keine Lust mehr hatten. Die hätten wahrscheinlich, wenn sie es wirklich gewollt hätten, hätten sie es durchgebracht, nur es hätte hohe Opfer gekostet. Warum? Weil sie die Stadt mit auf Seeseite abriegeln konnten. Die Versorgung zur Schweiz, von der Schweiz her war immer möglich. Man konnte aus der Stadt gewisse, ich sag mal, Entschuldigung, unnütze Esser in die Schweiz bringen. Dann war hier die Gruppe der Leute, die man verköstigen musste, kleiner. Und man hat Nahrungsmittel, wahrscheinlich auch ein militärisches Versorgungsgerät, hier rübergebracht. Also Entschuldigung, was wir in der Ukraine gerade sehen, ist ja auch schon mal im kleinen Raum da gewesen. Also dieses Wechselspiel, gerade in Lindau, Lindau hat so eine Brückenfunktion, die meines Erachtens, ja, die müsste man sich mal über verschiedene Zeitepochen hinaus bis in die Gegenwart vielleicht mal näher anschauen. Heute hat es keine Funktion, spielt es keine Rolle mehr, aber bis in die Nachkriegszeit spielt es eine gewisse Rolle.
Ich würde da ganz gerne einhaken und würde einfach mal fragen, was verbindet denn Lindau mit St. Gallen? Also wir sprechen jetzt von Brücken, also ist es dann praktisch jetzt spezifisch St. Gallen? Also nicht nur das Ufer praktisch, das Schweizer, das dann, aber gibt es etwas, was jetzt die beiden Städte also irgendwie...
Ich könnte da in einem Satz antworten, ohne St. Gallen gäbe es keine Inselstadt Lindau.
Ah, das klingt doch schon mal sehr gravierend.
Ja. Also Lindau ist ja aus einer Marktsiedlung hervorgegangen. Dieser Markt lag ursprünglich auf dem Festland. Wie kommt dieser Markt auf die Insel? Man hat sich hier gekeilt und gekloppt. Ja? Großer Rahmen, Investiturstreit, Kaiser gegen Papst, umgekehrt, die verschiedenen lokalen Parteigänger. Der Abt von St. Gallen war Parteigänger des Kaisers. Die Grafen von Bregenz, die Udalrichinger, die hier am östlichen Ufer so die wichtigsten politischen Faktoren waren auf Seiten des Papstes bzw. des Gegenkönigs. Der Abt von St. Gallen ist militärisch potenter und macht hier alles platt. Und daraufhin sagen die Typen da in Eschach draußen, das passiert uns nochmal. Wir gehen jetzt auf die Insel, da sind wir sicher. Und also deshalb so, ohne St. Gallen, da ist ja Abt mit gemeint und in die Stadt jetzt. Also.
Okay. Genau, aber ich nehme diesen Faden auf. Ja. St. Gallen ist ja eine Klosterstadt, ein Reichskloster, aber es ist auch eine Reichsstadt, oder? Und wenn wir jetzt noch weiter zurückgehen, das Kloster St. Gallen, Senone Vero Bentrovato, 612 mit dem Gallus, der da kommt, 719 Ottmar wird ein Benediktinerkloster, wird da gegründet. Und wie die Reichenau ist eben St. Gallen ein großes Kloster. Also das verbindet dann eigentlich, sagen wir, Orte um den See herum. Und die neueren Klöster im 12. 13. Jahrhundert gegründet, Salem, St. Johann im Durtal und so weiter, die haben eigentlich nur kleinere Gebiete. Also eigentlich gehört Lindau und das Hinterland bis nach Ravensburg, aber auch ins eidgenössische Mittelland, gehört in einem gewissen Sinn auch in eine Einflusssphäre eben der alten Reichsklöster, oder?
Die erste urkundliche Erwähnung des Ortsnamens Lindau, die sicher ist, es gibt da ein paar Fälschungen aus dem 12. Jahrhundert, da sagt man immer, es hätte noch originale Vorlagen gegeben aus dem 9. Jahrhundert. Die erste urkundliche Erwähnung des Ortsnamens Lindau findet sich natürlich, kann man sagen, in der St. Galler Urkunde 882. Das ist relativ spät, 805 wird hier, 802 wird Eschach erwähnt, 805 Reitnau, beides Stadtteile von Lindau heute, und 1807, noch früher, 700, Stefan, helf mal, 80, Wasserburg, die Nachbargemeinde. Und Wasserburg ist der nördliche Stützpunkt des Klosters St. Gallen, also der Stützpunkt des Klosters St. Gallen am nördlichen Bodenseeufer. Und was ich vorhin erwähnte, dieses Gewitter infolge der Französischen Revolution Napoleons hat auch die letzten St. Galler Besitzungen am Nordufer, die letzten Bindungen St. Gallens, des Klosters St. Gallens, nach Norden gekappt, nämlich Neuravensburg. Das war St. Galler Lehen bis zum Ende des Alten Reichs.
Aber ich wäre ja ein schlechter Stadtarchivar gewesen, wenn ich jetzt nur quasi die Klostergeschichte.
Nein, wir kommen. Ja. Ich bin ja auch ein schlechter Stadtarchivar. Wir gehen auf aber unsere Städte, nein, haben verdammt viel
Genau, Verwandte. Genau. Und da müssten wir jetzt ja eben noch eine Lanze brechen.
Genau,
oder?
Das müssen wir sofort tun.
Und da muss ich sagen, ich meine, im 13., 14. Jahrhundert, das ist dann eben diese Zeit, da gewinnt ab Bevölkerungswachstum, da gewinnen natürlich die Städte an Potenz. Das ist die Wirtschaftsmotor. Und da gehört eben Ravensburg dazu, Konstanz dazu, Lindau gehört dazu, Friedrichshafen, also Buchhorn, Überlingen und St. Gallen, oder? Und da muss man sagen, da spielt eben Lindau in dieser ganzen Textilregion, eben mit diesen allen Verflechtungen um den See herum, spielt eine ganz wichtige Rolle, weil der Bodensee und insbesondere eben Lindau, das ist so eine Achse, das liegt eigentlich in einer zentraleuropäischen Achse, in dieser Straße von Osten nach Westen bis nach Frankreich, oder? Also mit Salz, oder? Und auf der anderen Seite in dieser Achse von Nord nach Süd, vom Reich hinüber nach Italien, über die Bündnerpässe, die ja eigentlich bis ins 13. Jahrhundert wichtiger sind als der sogenannte Gotthard, das ist eben dieser Gotthard-Mythos, und da spielt eben die Litauer Boote und so weiter, da spielt eben diese Achse über Lindau, spielt eine ganz wesentliche Rolle, und insofern ist eben dieses Netz der Städte, wo Lindau und all die anderen eben auch dazugehören, die sind extrem wichtig, nicht nur für die örtliche Wirtschaft, sondern eigentlich für eine globale Wirtschaft, die nachher eigentlich bis nach Genua, Venedig und in die globale Export geht, oder?
Wir haben heute doch, also ich war jetzt die Tage gerade wieder am Mittelrhein, wo ich herkomme, und bin mit dem Zug zurückgefahren. Dann siehst du dauernd Güterzüge. Wo fahren die hin und her? Zwischen Amsterdam oder Rotterdam besser gesagt und Genua. Diese alte Achse führte früher zum großen Teil über Lindau oder den See Konstanz und Lindau. Und es gibt noch im 18. Jahrhundert einen Kaufmann, der sein Imperium zeitweise von Lindau aus verwaltet. Der macht auch dort, das ist auf dieser Linie, die eben, weil die Bündner Pässe haben ja heute nur noch touristische Bedeutung. Das ist, aber auch, man kann das auch auf familiärer Basis mal untersuchen. Die beiden Reichsstädte werden evangelisch. St. Gallen eher in zwinglianische Richtung, Lindau zunächst auch, aber dann lutherisch. Trotzdem, es gibt hier, man heiratet untereinander. Man hat die Kaufmannsfamilien, die pflegen einen ähnlichen Lebensstil, die treffen sich in Zurzach auf der Herbstmesse, tauschen ihre Lehrlinge aus, knüpfen da auch Ehebündnisse. Und das geht bis ins 19. Jahrhundert, wo ein Lindauer, ist eigentlich so ein Abenteurer. Zusammen mit dem St. Galler, die gehen nach Sumatra und bauen da die Tabakindustrie auf. Ja? Das ist so. Okay. Tabak. Also für Zigarrenraucher ist ja eine Sumatra was Besonderes. Aber die gibt es erst seit den 1870er Jahren. Und erst dann hat man begonnen, auf Sumatra Tabak anzubauen. Und da haben die beiden, wie heißen sie in St. Gallen? Stefan, helf mal, ich komme nicht drauf. Zollikofer, anders. Jedenfalls ein Lindauer und ein St. Galler, bauen da eine Firma auf. Wir reden jetzt nicht über darüber, wie sie ihre Arbeiter behandelt haben, wie sie da gelebt haben, ja? Aber die machen da gemeinsam Kohle und kommen dann zurück und bauen sich dann hier ihre Paläste, ihre großen Villen. Drüben bei uns hier ist das Schloss Holderecken, heutige Musikschule. Also diese Verbindungen über den See bestehen auch da noch. Das wollte ich damit eigentlich zum Ausdruck bringen. Und die gehen dann ja nach Übersee dann sozusagen.
Und ich glaube, auch das, was wir ganz am Anfang auch gesagt haben, in Bezug auf die Vorbereitung auf die Krise, wie kann man sich gegenseitig auch helfen? Ich meine, es sind andere politische Verhältnisse, das ist mir auch klar, mit den Nationalstaaten. Aber daran zu arbeiten, dass eben auch eine gewisse Autonomie in den Regionen bleibt, also nach Verfassung in der Schweiz, also Appenzell Ausserrhoden, hatte in der Verfassung eben auch die Möglichkeit, eben Staatsverträge in der Region zu machen, oder?
Okay.
Ja, also das scheinen mir ganz wichtige Ansätze zu sein, weil das auch Solidarität bringt. Also gehen wir zurück dann ins 17. Jahrhundert, der 30-jährige Krieg. Also die Hilfsleistungen, die eingefordert wurden von den zerstörten Städten wie Biberach und so weiter in diesen schwedischen Kriegen, oder? Also da hat man sich gegenseitig geholfen. Da wurden Kredite gegeben und diese Darlehen, die waren zum Teil à fonds perdu. Man wusste, man ist eigentlich in der gleichen Region, man ist aufeinander angewiesen. Oder wenn Heiden Appenzell Ausserrhoden, als das am 7. September 1838 brannte, da sind die Lindauer rübergesprungen. Kann ich mir fast nicht vorstellen, oder? Das war
Sprungen, ja.
Aber wir haben den Beleg, es ist im Museum ist noch ein Wasserkübel drin von der Feuerwehr aus Lindau, oder? Man muss sich das vorstellen. Wahrscheinlich würden Sie heute irgendwie, ich weiß nicht was, müssen Sie eine Zollbestätigung voranhaben. Dann ist alles schon abgebrannt, oder? Das hat eigentlich in diesem Sinne, ich will nicht schönreden. Es geht mir nicht um das, oder?
Nee.
Aber, und ich meine auch nicht, dass man nur aus der Geschichte lernen kann. Aber es gibt wirklich gewisse Aspekte und gewisse Punkte auch, die man sich wieder vor Augen führen könnte und vielleicht gewisse Gemeinsamkeiten wieder pflegen könnte.
Ich finde jetzt gerade in unserem Buch nicht dieses Kapitel, es ist ja so viel Kapitel drin, da wird eben dieser Fall, wird da beschrieben, dass im Museum in Heiden heute noch
ein Löschwein hat.
Und es gibt noch einen zweiten Fall, auch mit dem Appenzell. Wie heißt die Pfeife, die man im Appenzell raucht?
Das Lindauerli.
Genau, das Lindauerli. So heißt die.
Schön. Also, was Schönes Verbindendes.
Wobei Rauchen, Gottes Willen, das machen wir heute noch geschnitten.
Aber ich weiß immer noch nicht, wieso das die Lindauerli heißen.
Keine Ahnung. Wahrscheinlich wurde das eben auf dem Herbstmarkt in Lindau gekauft, auf dem Jahrmarkt. Das könnte ich mir vorstellen.
Ja, das könnte sein.
Also, was schön Verbindendes. Ich wollte gerade das mit der Feuerwehr nochmal aufnehmen. Also, Konstanz Kreuzling, Kreuzling Konstanz. Als das Kloster Kreuzling 1963 gebrannt hat und die Feuerwehr aus Konstanz helfen wollte, gab es einfach Komplikationen wegen der Anschlüsse, ne? Der Schlauch, die Verbindung. Und das hat man, da hat man gelernt aus der Geschichte. Und jetzt, wenn es dann brennt auf der einen Seite, dann hilft die andere Seite. Also da hat man einfach nachjustiert, und um dieses, um das Ganze so ein bisschen zu verbessern, genau.
Ich darf vielleicht gerade noch mal was kurz zum Handel sagen. Der Bodenseehandel war sehr umfangreich. Wir haben Getreide erwähnt, dann kommt Salz dazu. Klammer auf, wegen des Salzes ist Linda auch bayerisch, Klammer zu. Salz, Getreide, Wein, das hat man gehandelt. Und in was hat man das transportiert? Nicht nur den Wein, sondern auch Salz und Getreide in Fässern. Also wenn Sie jetzt hier den Container sozusagen, die historische Version des Containers heute, wäre das Salzfass oder das auch ein Fass. Ja. Also beim nächsten IBK-Jubiläum, denken Sie an die Geschichte und machen ein großes Fass. Dann ist der Fass ist sozusagen der Container.
Okay.
Ich hab vorher Heiden erwähnt. Heiden ist ja der Ort, wo Henri Dunant, der Gründer des Roten, also Mitbegründer, muss man sagen, des Roten Kreuzes, 23 Jahre vor seinem Tod gelebt hat, auch dort Zuflucht gefunden hat. Wir haben in Heiden auch einen Verein, dieses Dunant-Verein, das Dunant-Museum, das sich jetzt auch aktiv sehr stark auch als Zentrum für diese Idee einsetzt, also mit diesem Verein. Ich finde das toll. Und ich bin heute, ich glaube, das war heute in der Zeitung oder gestern in der Zeitung, bin ich echt verschrocken, also erschrocken, aus der Schweizer Sicht. Da hat der Bundesrat, also ein Bundesrat, das EDA, hat gesagt, wir seien nicht in der Lage, aus Neutralitätsgründen ukrainische Verletzte aufzunehmen.
Das habe ich auch gesagt.
Das geht nicht. Ich finde, das geht einfach nicht. Und da hätte jetzt Heiden, vielleicht hätten wir eine Möglichkeit, vielleicht auch ja, hier im Verbund zu sagen, das ist wieder Treu und Glauben. Tutti Fratelli, ob es jetzt eigentlich, müsste man sagen, ob Russen oder Ukrainer, wenn sie verletzt sind, müssen ja nicht im gleichen Spital sein, aber so etwas lässt sich eigentlich mit der humanitären Tradition, die immer wieder gepredigt wird, auch eben von Schweizer Seite, lässt sich nicht vereinbaren. Da habe ich mich heute echt, gibt's so, ich habe mich geschämt. Da haben wir Nachholbedarf.
Ich glaube, da können wir auch so ein bisschen jetzt so überlenken. Das ist zwar schwierig, aber nichtsdestotrotz versuchen wir es mal, die künftigen Herausforderungen, die sich die auf die Bodenseeregion zukommen und wie sich auch die IBK darauf vorbereiten könnte. Also das heißt, welche Macht oder welche Funktion hat die IBK? Also gerade mit ihren Vertretern aus der Politik und aus dem praktisch was, welche Herausforderungen zu bewältigen. Also so sind jetzt so Grenzen zu öffnen, wenn eigentlich eine Pandemie geschlossen wird, da wird die IBK nicht die Mittel zu haben, aber es wäre zumindest ein Sprachrohr für die Region. Ich weiß nicht, also gibt es dann irgendwie politische Vertretungen, also ist man politisch aktiv, also das stellt sich mir jetzt einfach so die Frage. Es sind ja immerhin viele Politiker in dieser IBK drin, also so, und die nicht nur kulturell etwas Gemeinsames bewirken wollen, sondern, weiß nicht, ist das jetzt zu abstrakt formuliert, aber.
Ich denke, das größte Problem, gemeinsame Problem, das wir hier am See haben, ist der See selber, also das Problem. Klimawandel.
Ja.
Trinkwasserreservoir.
Ja.
Ich denke, da ist eine Riesenaufgabe, den See zu schützen. Mhm. Natürlich in diesem Interessenskonflikt mit Tourismus vielleicht, ja, oder als Konflikt, da gibt es halt eben unterschiedliche. Der Schutz des Sees ist für mich mal eine ganz große
Herausforderung. Genau.
Ich muss gestehen, ich habe mich mit der IBK noch nicht näher oder nicht intensiver beschäftigt. Mir erscheint es ein bisschen blass, um das mal etwas provokant zu sagen. Liegt vielleicht daran, dass die Beteiligten eben doch ganz anderen Blick auf den See jeweils haben. Aus St. Gallen sieht man das anders als aus München, das für Bayern steht, oder aus Stuttgart. Die Frage wäre, ob man die IBK, ich weiß nicht, ob ich da jetzt richtig liege, aber vielleicht stärker auch von diesen deutschen Anrainern, stärker die zuständigen Gremien stärker an den See verlagern würde.
Diese Gipfelkonferenz, die es da jetzt gab auf dem Sentis, hat ja, glaube ich, schon versucht, so gemeinsame Ziele, die über jetzt das Kulturelle hinausgehen, anzusprechen. Insofern hätte ich jetzt gedacht, vielleicht ist das schon mal so der erste Schritt. Was können wir als Einzelne tun, was kann die Bevölkerung tun? Sollten wir alle Mitglieder irgendwie, ich weiß nicht, gibt es da irgendwie Ideen? Also ich denke, das Problem Klimawandel, da werden wir nicht die Einzigen sein, die daran zu knabbern haben. Aber eben
der See, auf dem See macht sich das natürlich deutlich bemerkbar, grenzüberschreitend, auch was Unwetter angeht, und Gewitter etc. Und eben der See ist Trinkwasserspeicher.
Ja. Ja?
Also das ist eine... Interessiert vielleicht am ehesten die Stuttgarter, nein, auch Lindau, Jörg, ich sage hoffentlich nichts Falsches, auch Lindau bezieht einen Großteil seines Trinkwassers aus dem See, oder? Ja, Nonnenhorn. Das ist für mich ganz wichtige Geschichte. Und wir sehen ja jetzt, Entschuldigung, wenn wir wieder dieses aktuelle Beispiel bemühen müssen, Ukraine. Ja. Was darf Energie. Man sagen, wenn die futsch ist?
Ja. Also ich denke gerade so Energie ersparen oder so gemeinsame Karten, da wird ja schon, glaube ich, einiges so gemacht, aber dass man die Schiffe irgendwie umstellt auf Wasserstoffantrieb, keine Ahnung, wie ist es mit Flugzeugen jetzt, also das wären ja alles so Themen, die man theoretisch auch aufgreifen könnte, beispielsweise in so einem großen, oder ist da die EBK nicht die richtige Adresse?
Weiß also, es nicht. Ich meine, das Thema Wasser, völlig richtig, 100% gleicher Meinung, aber da hat ja eigentlich die IBK auch etwas vorzuweisen. Also da hat man ja Fortschritte gemacht und ich glaube, da ist die IBK hat da wirklich hat da auch gestoßen, oder? Also das ist sicher wichtig, aber wie es dann weitergeht, oder? Also das müssen wir schauen, oder?
Und wir wollen versuchen ja eben so den Blick so ein bisschen in die Zukunft zu werfen und du hast vorhin ja gesagt, aus der Vergangenheit kann man durchaus auch mal lernen, aber eben inwieweit man
also, es möglich es gibt, ist. Ich habe da schon in Heiden, ich wiederhole mich, also es gibt ja so Szenarien oder Ideen, wie man jetzt zum Beispiel aus dem See dann auch Energie gewinnen könnte, oder? Also eben mit dem Wärmetausch, oder? Ich meine, ich finde das eine gute Idee, eine schlagende Idee, aber ich bin Laie. Mhm. Und bevor ein Kanton oder ein Land damit beginnt, würde ich meinen, wäre das etwas, das man zuerst abklären muss im Verbund, oder? Ja. Ich meine, es gab, ich glaube, vor etwa 5 oder 10 Jahren in Thurgau gab es diese Bewegung, dass man mit Fracking beginnt, oder?
Oh ja.
Und was das bedeutet, das Schwitz. Müssen ja die anderen auch wissen, weil das ist eine gemeinsame Eingriff. Region, oder? Und wenn wir den See schädigen, dann ist das spürbar bis nach Stuttgart, oder? Ja. Also das ist ganz wichtig. Ich glaube, da muss es nicht nur bei Erklärungen bleiben. Mhm. Das ist wie bei einer Verfassung, wo man die Präambel hat, oder? Das ist zwar zum Teil gut gemeint, und, aber man muss es dann auch umsetzen, oder? Und was die Krise angeht, also ja, wie wir mit dem umgehen, mit der nächsten Pandemie und so weiter, ich glaube, da könnte man schon die verschiedenen Regierungen rund um den See an den Tisch holen. Also das meine ich schon. Es gibt ja ein weiteres Beispiel, also die Rheinvorstreckung. Ich glaube, das ist ja Vorarlberg, also Österreich und die Schweiz. Ich glaube, Deutschland ist da, glaube ich, nicht mit dabei, oder? Ja. Aber da geht es ja darum, dass man eben diesen Kanal und diesen Damm gebaut hat, damit eben das Geschiebe des Rheins dort nicht in die Harder Bucht geht, sondern hinaus. Das ist ein erfolgreiches Modell, oder? Mhm. Und es gibt wahrscheinlich ganz unterschiedliche Themen, die man so konkret auch angehen könnte.
Dieses Modell könnte Lindau dann vom See abschneiden. Ne? Also das, ich muss bei diesen Fragen, was Zukunft angeht und was können wir aus Geschichte lernen, bin ich immer sehr zurückhaltend, weil ich auch Laie bin. Ich bin kein Raumplaner, ich bin auch kein Ökologe, ich bin kein Wasserwirtschaftler. Da muss man immer sehr vorsichtig sein, aber ich denke, ja, die eine oder andere Anregung gibt es vielleicht aus der Geschichte, die man heute aufgreifen
dann
könnte.
Dann frage ich doch einfach jetzt nochmal anders und vielleicht konkreter für die Wissenschaftler hier am Tisch. Wenn ihr genügend Mittel zur Verfügung hättet, worüber würdet ihr denn forschen in der Bodenseeregion? Also sprich, mit welcher Fragestellung? Also bei Historikern vermutlich liegt die Fragestellung eher in der Vergangenheit. Forschungsprojekte sind aber vielleicht auch schon in Arbeit und deswegen muss nichts Neues her und man hat eh kein. Aber gibt es etwas, was euch reizen würde, wenn ihr Zeit, Geld hättet? Und mit wem würdet ihr es machen? Allein oder im Team? Übergreifend? Geht das überhaupt?
Also ich würde den Schwerpunkt nicht auf ein Thema setzen, sondern es sind ja verschiedene Bündel und es sind ja Themen, die wir heute zum Teil noch gar nicht wissen, wo es hingeht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es gut wäre, wenn man eine gemeinsame Universität oder eine gemeinsame Hochschule, also ein Institut schaffen würde, das finanziert und betrieben würde von allen Anrainern. Mhm. Und dass dort quasi die Themen, die uns alle beschäftigen, das kann eine gemeinsame politische Agenda sein, das kann eben auch eine ökologische Agenda sein, dass man das an einem Ort machen würde. Aber vielleicht gibt es das schon, oder? Hochschule. Dass man da, wenn es das schon gibt, für mich ist es noch zu wenig irgendwie greifbar, oder? Dass man das wirklich noch stärker institutionalisieren müsste und dem auch eine Verbindlichkeit geben könnte, oder? Also das könnte ich mir vorstellen. Gerade in Bezug auf die Frage, wie gehen wir jetzt eben mit diesem Punkt 8 um? Wir lernen aus der Erfahrung der Pandemie, die Schlagbäume dürfen nicht noch einmal heruntergelassen werden. Und wir wissen, nur ein starkes Netz hält zerreißbroken stand, oder? Mhm. Also was heißt das dann, oder? Also
im Grunde genommen, das muss man auch mal sagen, das, was man während der Pandemie gemacht hat, ja, ist im Grunde genommen das, was man die ganzen Jahrhunderte zuvor bei Pest, Seuchen, Cholera gemacht hat. Absondung, Isolation.
Absolut.
Ja? Also war es jetzt so verkehrt oder war es nur, wir waren erschrocken, weil wir das nicht mehr gewohnt waren, aber war es trotzdem vielleicht richtig? Ich möchte keine Antwort, ich möchte die Frage offen lassen. Ne? Das, also,
ja, ich finde es jedenfalls durchaus jetzt auch charmant, aber jedenfalls die nicht ein Projekt, das man sich vornimmt, sondern der Wunsch praktisch, dass möglichst viele Wissenschaftler, Forschende sich an die vielen Themen begeben, die sicherlich diese Region mit sich führen, auch in die Zukunft. Also das ist also nicht, dass man die Fluktuation des Bibers rund um den See sich als Forschungsthema individuell einzeln wünscht oder so, sondern dass man sagt, es ist einfach so viel, was hier möglich wäre und was man vertiefend bearbeiten kann und an so einer Institution, an einer gemeinsamen betreut, finde ich jetzt einfach auch eine schöne Vision. Ob das die Grenzen sind oder ein anderes Thema, egal.
Also natürlich als Historiker würde ich mir wünschen, und wir sind ja im Verein jetzt dran, das aufzugleisen, dass man eine neue Geschichte eben der Beziehungen im Bodenseeraum, dass man die erarbeitet.
Ja.
Nicht nur als Buch, sondern auch digital, oder? Ich meine, weil das Bewusstsein eben, wie man früher damit umgegangen ist, ich glaube, das ist ein Beitrag, dass eben die Geistes- und Sozialwissenschaftler schon bringen können. Also es müsste bei so einer Hochschule, müssten auch die Geisteswissenschaften vertreten
natürlich,
sein.
Natürlich, ja.
Die nützen auch was, oder? Und die Kultur auch, oder? Also die Kultur gehört auch dazu. Wenn wir denken auch, wir haben Veranstaltungen gehabt, 1991, Begegnung Vorarlberg, Appenzell-Ausserrhoden. Das hat einen ganzen Kultursommer ausgelöst, mit verschiedenen Beziehungen, Austauschen und so weiter. Das spielt eben auch eine ganz wichtige Rolle, dass man sich kennenlernt, dass man eine emotionale Beziehung auch entwickelt.
Sich vernetzen, genau, das ist dann untereinander, so wie wir das eben auch probieren. Ja, ich würde sagen, so, wir kommen so langsam ans Ende unserer Diskussion. Stelle ich jetzt noch eine private Frage? Nein, ich höre jetzt einfach mal, ich schließe das, ich weiß ja, wo ihr euch am liebsten wohlfühlt. Du mit dem Blick auf den See und du mit dem Blick auf die Berge vom See aus, oder wie war das mit den Lieblingsorten als Ausklang?
Na, ich sage jetzt nicht mein Heimat dort.
Ja.
ich nehme jetzt etwas Neutrales. Vorarlberg, der Rohrspitz. Rohrspitz, das ist so etwas wie am Meer. Da sind wir viel mit der Familie gegangen, viel auch mit dem Rad. Das ist wunderschön, das ist wirklich das Schwäbische Meer.
Genau.
Bei mir ist es der Pfänder, da kann man von Linda aus mal ganz schnell hin.
Mhm.
Und da hat man immer einen neuen Blick auf den See, zu jeder Tageszeit. Sonnenstand ist anders, anderes Licht, das ist klasse. Und das Tollste ist im Winter, wenn man 1000 Meter hoch ist und auf 800 Meter ist eine Wolkendecke.
Ja,
und man steht da drüber.
Nebelmeer,
so ein Stück weit Grenzenlosigkeit, die man dann da oben erahnen kann. Ja, klar, Reinhard May über den Wolken, da brauchst du jetzt keinen Flieger, sondern ich muss nur Waffenfänder.
Aber da kommt das Stichwort grenzenlos, leitet auch wieder auf die Ausstellung der IBK über. Und jetzt höre ich, glaube ich, auf, weiterzureden. Jetzt wird es nämlich laut hier draußen, möchte aber nicht versäumen. Vielleicht gibt es noch Fragen aus dem Publikum. Dann verschieben wir die Disco, oder jetzt wird es halt laut. Ansonsten, wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie noch eine Frage? Nein? Genau. Vielleicht dann der Dank an die beiden Beteiligten, Stefan Sonderegger und Heiner Studer, für die Stauder. Ach, verdammt nochmal. Entschuldigung, oh je, kann man das schneiden? Aber okay, also.
Habe ich keine Probleme.
Es waren heute herausragende Rahmenbedingungen, denke ich, aber umso netter ist es, dass wir jetzt schließen können. Es gibt noch die ein oder andere Veranstaltung, aber wir sind schon relativ am Ende. Das Begleitprogramm ist auch auf der Homepage noch ersichtlich. Ich habe es jetzt nicht alles so genau im Kopf, was noch stattfindet, aber morgen ist noch etwas, ein großer feierlicher Anlass. Oh je, muss ich wissen.
Staatsempfang
da drüben. Bin ich eingeladen? Okay, alles klar. Gibt es auch was zu essen und zu trinken? Leckeren Wein, ja, vom Bodensee. Okay, mit Blitz und Donner, vielen Dank, hören wir auf. Merci. Dankeschön.